Ich erinnere mich daran, wie still es hier oben ist. Nicht leer und auch nicht tot. Still auf eine Weise, die alles andere ausblendet. Der Wind trägt keinen Geruch mehr, keine Stimmen, nicht einmal so etwas wie Zeit. Es fühlt sich nicht an, als würde hier oben noch etwas vergehen. Ich sehe den Gipfel vor mir. Er ist nah genug, dass ich ihn erkennen kann, dass ich mir einrede, ich müsste nur noch ein paar Schritte gehen. Und gleichzeitig ist er weit genug entfernt, dass genau diese paar Schritte plötzlich zu viel werden. Ich hatte gedacht, dass man hier oben etwas fühlt. Stolz vielleicht oder Angst, vielleicht sogar Erleichterung. Aber da ist nur dieses seltsame Gleichgewicht, in dem sich alles auflöst, was mich bis hierher getragen hat. Der Schnee unter mir ist nicht mehr kalt. Zumindest fühlt er sich nicht mehr so an. Er ist weich, fast ruhig, als würde er nichts von mir wollen. Ich setze mich nur für einen Moment, nur um zu atmen, nur um wieder klar zu werden. Der Berg wirkt von hier oben nicht bedrohlich. Er wirkt auch nicht wie ein Feind. Er liegt einfach da, ruhig und gleichgültig. Das macht es so leicht zu bleiben. Ich lehne mich zurück, nur für einen Augenblick und schließe die Augen. Es ist kein Abschied. Kein Gedanke an das, was noch kommt. Es ist eher das Gegenteil davon. Als würde endlich etwas aufhören, das die ganze Zeit in Bewegung war. Als wäre genau das der Punkt gewesen, zu dem ich unterwegs war. Nicht der Gipfel, nicht das Ziel, sondern dieser Zustand, in dem nichts mehr fehlt und nichts mehr drängt. Wie lange kann man hier oben sitzen, bevor man merkt, dass man nicht mehr aufsteht? Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen, mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Tim.
Und ich bin Svea. In dieser Folge besteigen wir den Mount Everest. Spannende Bilder zu dieser Folge bzw. zu Mount Everest könnt ihr natürlich auch wieder auf unserem Instagram finden. Unter dem Namen Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Auch wenn das nicht unsere erste Bergfolge ist, aber ungefähr unsere tausendste, die sich auf Schnee und Eis bezieht, wie zum Beispiel unsere allererste Folge The Terror, die Folge zu Dimmoburgir, Krampus oder auch übertragenerweise die Folge zu Titanic, also dem Eisberg. Was soll ich sagen?
Weiß ich nicht.
Das heißt, irgendwie so ein, es muss noch ein Ende kommen. Ja, aber im Anschluss an die Hexenbrocken folgt jetzt ein sehr großer Berg.
Und wie schon bei unserer Hexendoppelfolge, wo es am Ende auf den Brocken ging, machen wir heute wieder den Start einer Doppelfolge. Denn nächste Woche, also nicht heute, ist der 30. Jahrestag der Mount Everest-Katastrophe von 1996. Die wir dann natürlich dann zum Jahrestag dann behandeln werden. Und heute gibt es quasi eine Einführung dazu von Svea. Ja, ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast, weil ich will es nicht erwähnen, aber ich erwähne es. Es gibt einen sehr guten Film namens Everest von 2015, der zu meinen Lieblingsfilmen gehört, den du natürlich nicht gesehen hast.
Ja, da hast du recht.
Dementsprechend bin ich Experte für die Katastrophe selber. Aber mit dem Berg selber habe ich mich noch gar nicht so oft auseinandergesetzt. Außer eben, es hat mit diesem Fall von damals zu tun oder mit dem Film zu tun. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was wir dann heute noch so dazu lernen können, was du uns dann noch so mitgebracht hast. Ja. Ich bin gespannt wie ein Fixseil, wie wir Bergsteiger sagen, beim Bouldern.
Beim Bouldern hat man doch keine Seile, oder?
Ich weiß, deswegen lachen wir über so Everest und sowas beim Bouldern.
Ach so. Ich habe mich gefragt, als wir die Themenauswahl getroffen haben, Tim, was war eigentlich der höchste Berg, den du jemals erklommen hast?
Gute Frage.
Ja?
So auf jeden Fall in den Alpen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie der Berg hieß. Also ich gehe mal davon aus, dass der Brocken, hat man ja schon letzte Woche gehört, 1141 Meter, da war ich ja oben. Zugspitze war ich noch nicht als größter Deutscher. Der hat, glaube ich, so 2900. Das heißt, in Deutschland war ich auf jeden Fall nicht am höchsten Punkt, aber eben, wie gesagt, irgendwie so als Jugendlicher Skifahren, irgendwie da so Ecke Garmisch-Partenkirchen, wo ich mir vorstellen könnte, dass das dann Richtung Tirol runter ein bisschen höher ist als der Brocken und der Harz. Und dann eben so Österreich, Italien, auch in den Alpen. Also ich würde mal so sagen, dass ich irgendwo so 2000 bis 2500 vielleicht war so das Höchste, wo ich stand.
Also da auch, also ist das da schon so gewesen, dass man da so das Gefühl von dünnerer Luft hatte? Kannst du dich daran noch erinnern? Oder war das?
Boah, ich weiß gar nicht, ob. Ich würde es eher klarere Luft nennen, ne? Weil man da natürlich dann öfter abgeschnitten ist von Großstadt und Co. Mhm. Das hat man ja auch, es gibt ja in Deutschland auch Luftkurorte, wo ich mir nie was drunter vorstellen konnte. Aber dann war ich, es war, glaube ich, Bad Homburg, das ist nicht im Gebirge, das ist in Hessen, aber das ist ein Luftkurort. Da waren wir dann irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt mit der Familie. Und dann bin ich dann abends, weil mir schlecht geworden ist, dann doch so schnell irgendwie den nächsten Zug von Frankfurt nach Hause genommen. Und steige hier am Hauptbahnhof aus, atme tief ein und wusste zum ersten Mal, was Luftkurort bedeutet.
Krass, guck mal.
Und doch merke ich so, krass, so dieser Grundgestank einer Stadt ist schon heftig. Und wenn ich jetzt so an diese Skifahrten denke, vielleicht lag es auch an der Kälte, aber dass die Luft einfach ein bisschen klarer, schneidender wirkt, was eben, wie gesagt, auch die Kälte sein kann. Ich würde auch nicht sagen, dass ich dadurch jetzt einen Leistungseinbruch hatte, weil ich bin eine Maschine. Und es ist, wie gesagt, irgendwie gefühlt 20 Jahre her. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, wie sie es angefühlt hat. Aber man kennt ja diesen eisigen, kalten, diese eisige, kalte Luft, die man manchmal einatmet, die da oben dann natürlich dann auch sehr, sehr klar ist und nicht allzu verschmutzt, weil da ist ja nichts an Motoren außer Maschinen wie ich und den Skiliften und Co. Deswegen, ja, ich kann mich an sehr saubere Luft, aber jetzt nicht unbedingt dünner.
Okay.
Weißt du, was in Norwegen, wo du öfter mal bist und vor Elchen wegrennst, was da der höchste Berg ist? Also, oder welche Höhe der Ort hast, wo du da immer bist? Ist das dann jetzt, weil ja Norwegen ja auch relativ bergig ist, bist du da grundsätzlich einfach dann immer auf dem Niveau gewesen, wo du denkst, Hügel in Deutschland, Hügel.
Nee, tatsächlich genau gegensätzlich. Also der Ort, wo ich öfter bin, beziehungsweise ich war jetzt halt einfach mal ein paar Mal quasi da Freund in Besuchen, der liegt knapp über dem Nullpunkt, weil es halt am Meer ist. Also es ist tatsächlich nur ein paar hundert Meter irgendwie das Höchste, was man da in der Nähe erreichen kann.
Das ist ein bisschen enttäuschend.
Ja, tut mir leid. Also, aber die Luft ist ja trotzdem sehr klar. Und ich habe was da auch, also nur wo du gerade von deinem Hauptbahnhof-Erlebnis berichtet hast. Ich meine, wie gesagt, oder das wissen, glaube ich, die ZuhörerInnen mittlerweile auch, dass ich auf einem Dorf aufgewachsen bin und jetzt in einer Stadt wohne. Und ich merke das selbst da. So, ne? Und das ist irgendwie keine, man könnte jetzt sagen, bergige Region, aber von den Höhenmetern halt nicht in dem Bereich, in dem wir uns heute bewegen. Und trotz dessen habe ich immer wieder die Erfahrung, dass ich war zwei Tage bei meiner Familie und komme zurück. Und das ist einfach so, ne, es wirkt schon fast, als wäre es stickig. So. Mhm. Und das finde ich irgendwie total krass. Aber andersrum wird es ja zum Beispiel ab bestimmten Höhen, da hast du ja kurz gerade schon einen Kommentar dazu gemacht, dass man dann zum Beispiel auch Trainings und so dazu machen kann, weil die Lunge das ja gar nicht anders verarbeiten kann. Mhm. Also würde ich gerne mal eine Berlinerin oder einen Berliner auf so einen hohen Berg schicken. Was meinst du, was da passiert?
Gute Frage. Weil ich hab letztens noch gelesen, jetzt in den Recherchen zu diesen Folgen, es gibt so ein paar deutsche Rekorde. Die hat eine Bielefelderin. Also die ich glaube, die jüngste Deutsche auf dem Everest und Co. Ich glaube auch K2, Kilimandscharo oder die Seven Summits. Und sie ist auch irgendwie mit 19 oder sowas in der Antarktis bis zum Südpol gelaufen.
Was?
Und die ist irgendwie super jung. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber sie kommt aus Bielefeld. Also die ist 1990 geboren. Mhm. Dann dachte ich mir dann, weißt du, Bielefeld. Ist jetzt auch nicht so Berge, Teutoburger Wald, klar. Das heißt, es würde wahrscheinlich auch ein Berliner hinbekommen, der, weiß nicht, in der Boulderhalle sich ein bisschen fit hält. Und damit auf jeden Fall fitter ist als ich.
Ich dachte, du bist so ein Profi-Boulderer.
Ich bin eine Maschine. Okay. Gildet nicht.
Disqualifiziert.
Deswegen, also ich habe übrigens mal geschaut. Ich habe ja die Bilder rausgesucht für Instagram und Co. Und wenn man dann einem eingibt, irgendwie so Everest und was da so in der Nähe, Lhotse, Kathmandu, so eine Wanderung bis zum Basecamp vom Everest. Was ja auch schon irgendwie, ich glaube, was stand da drin? Ist irgendwie, ich glaube, so 5000 ungefähr Meter. Mhm. Also es ist relativ günstig, ich war selber überrascht, wie günstig das ist. Man fliegt dann eben nach, ich glaube, Nepal, Kathmandu, hat dann da nochmal einen inländischen Flug und hat dann, ich glaube, so 2 Wochen oder 12 Tage eine Wanderung mit einem Guide, der eben Englisch spricht. Und dann läuft man da eben dann oder wandert zum Basecamp, hat eben, keine Ahnung, in diesen 12 Tagen, weiß nicht, 10 Übernachtungen in spitzen Hostels Widerstand. Und eine Nacht pennt man, glaube ich, dann in einem Hotel dann auch, in einem richtigen, also wahrscheinlich nach dem Flug oder vor dem Flug. Mhm. Und da stand dann auch drin, so die Voraussetzungen, um diese Reise buchen, also nicht zu dürfen, das können ja nicht verhindern, ich kann einfach Geld ausgeben und dann nicht hinfliegen. Aber da musst du dann eben, also keine Herzprobleme haben und klar, ne, keine Atemprobleme und was weiß ich. Aber eben auch körperlich fit sein. Und ich immer dachte, was ist so Basecamp, könnte man ja vielleicht noch hinkriegen, aber ich glaube, 5000 Meter, 12 Tage wandern, weiß ich nicht, ob ich das schaffen würde. Aber also auf Everest selber auf keinen Fall, aber so Basecamp für den Preis, ich habe echt kurz überlegt, ob ich einfach sage, Svea, mach die Folge mal bitte alleine, ich berichte dann live vom Everest, aber ja, ging
das
leider nicht.
Das wäre so toll, wenn man so digital zuschalten würden über so Nachrichtensprecherin.
Ja, mein Name ist Jörg Kachelmann, ich berichte live vom Everest, es ist stürmig. Hätten wir beim Brocken machen können, warum sind wir nicht zur Walpurgisnacht zum Brocken gefahren?
Ja, wir wollten eh mal so einen Trip machen.
Das machen wir mal. Ja. Dann sei mal unser Podcast-Sherpa und führe uns auf den Mount Everest.
Mitte des 19. Jahrhunderts läuft in Britisch-Indien die Great Trigonometrical Survey, ein Vermessungsprojekt, das über Jahrzehnte hinweg ein Netz aus Dreiecken über den Subkontinent legt. Von festen Punkten aus werden Winkel gemessen, Distanzen berechnet und daraus Höhen bestimmt. In diesen Tabellen erscheint ein Berg zunächst nur als Peak 15. Er liegt in einer Region, die für britische Vermesser selbst nicht zugänglich ist und existiert deshalb zuerst ausschließlich als Zahl, als Teil eines Projekts, das versucht, die Welt messbar zu machen. 1856 veröffentlicht Andrew Waugh, der damalige Surveyor General of India, das Ergebnis dieser Berechnung. Peak 15 wird mit 29.002 Fuß angegeben, etwa 8.840 Meter. Die Zahl ist bewusst nicht gerundet, damit sie nicht wie eine Schätzung wirkt. Entscheidend ist dabei weniger die exakte Höhe als der Vergleich. Dieser Berg ist höher als alle anderen bekannten Punkte der Erde. Damit entsteht erstmals so etwas wie ein globaler Maßstab. Kurz darauf schlägt Waugh vor, den Berg nach seinem Vorgänger George Everest zu benennen. Diese Entscheidung folgt der Logik von Vermessung und Verwaltung, nicht der lokalen Tradition. George Everest selbst hat den Berg nie gesehen und spricht sich gegen die Benennung aus. Der Name setzt sich trotzdem international durch. Parallel dazu existieren Namen, die den Berg längst verorten, lange bevor er vermessen wird. Im Tibetischen heißt er Komolungma, häufig übersetzt als Göttinmutter der Welt. In religiösen Vorstellungen gilt der Berg als Sitz von Gottheiten oder als Schutzraum. Er ist kein Ziel, das man erreicht, sondern ein Ort, dem man sich nähert. Entsprechend gibt es in der Region lange Zeit keine Tradition, den Gipfel zu betreten. In Nepal etablierte sich im 20. Jahrhundert der Name Sagarmatha, oft übersetzt als Stirn des Himmels. Auch hier geht es nicht um Höhe im technischen Sinn. Der Berg wird zwischen Erde und Himmel verortet. Damit stehen zwei Sichtweisen nebeneinander, die sich kaum decken. Auf der einen Seite ein exakt bestimmter Referenzpunkt, auf der anderen ein Ort, der sich gerade nicht auf diese Weise nutzen lässt. Dass der Everest heute als höchster Berg gilt, hängt von einer konkreten Entscheidung ab. Man misst Höhe über dem Meeresspiegel. In dieser Kategorie liegt er bei 8.848,86 Metern. Ein Wert, der 2020 von Nepal und China gemeinsam festgelegt wird. Diese Definition ist praktisch, weil sie einen einheitlichen Bezugspunkt schafft. Sie ist aber nicht alternativlos. Je nachdem, wie man misst, ändert sich die Perspektive. Der Chimborazo liegt weiter vom Erdmittelpunkt entfernt als der Everest, weil die Erde am Äquator abgeflacht ist. Mauna Kea erreicht vom Meeresboden aus über 10.000 Meter, obwohl ein Großteil davon unter Wasser liegt. Der höchste Berg der Welt ist also kein absoluter Befund. Er ist das Ergebnis einer festgelegten Perspektive. Bevor sich dieser Maßstab durchsetzt, existiert kein einheitlicher höchster Berg im heutigen Sinne. In Europa gilt lange der Mont Blanc als Referenz, weil er sichtbar, vermessen und erreichbar ist. Mit der systematischen Vermessung des Himalaya verschiebt sich dieser Blick. Die Daten zu Peak 15 machen deutlich, dass die bekannten Alpenhöhen nur einen Ausschnitt darstellen. Der Everest ersetzt dabei ein ganzes Verständnis davon, was Höhe überhaupt bedeutet. Wie stark dieser Maßstab vom Kontext abhängt, lässt sich auch im Kleinen zeigen. Der Brocken, den wir in der letzten Folge zur Walpurgisnacht besprochen haben, erreicht 1041 Meter. Selbst die Zugspitze mit ihren 2962 Metern bleibt weit unter den großen Hochgebirgen. Der Everest ist also nicht einfach höher. Er liegt in einer völlig anderen Größenordnung. Wer dort steht, befindet sich in einer Dimension, die mit den meisten europäischen Bergen kaum vergleichbar ist. Aus dieser Vergleichslogik entsteht später auch die Idee der sogenannten Seven Summits, also der jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente. Neben dem Everest gehören dazu etwa der Aconcagua in Südamerika mit 6.961 Metern und der Denali in Nordamerika mit 6.190 Metern. Diese Liste ist ein Konzept, das in den 1980er Jahren populär wird und neue Maßstäbe setzt. Höhe wird dadurch nicht nur gemessen, sondern in ein System von Leistungen übersetzt. Der Everest liegt im Himalaya, einem Gebirge, das durch die Kollision der indischen und eurasischen Kontinentplatten entsteht. Diese Bewegung hält bis heute an. Die Erdkruste wird angehoben und verformt. Gipfel verändern sich langsam. Der Everest wächst in geologischen Zeiträumen weiter, während seine exakte Höhe immer wieder neu bestimmt wird. Die Zahl bleibt also Teil eines Prozesses, nicht sein endgültiges Ergebnis. Direkt neben dem Everest erhebt sich der Lhotse mit 8516 Metern, verbunden über den Südsattel. Östlich davon liegt der Makalu mit 8485 Metern, eine klare, abgegrenzte, steile Struktur. Weiter westlich folgen mit der Annapurna und dem Nanga Parbat zwei Berge, die nicht nur durch ihre Höhe, sondern auch durch ihre Geschichte bekannt sind. Sie zeigen, dass der Everest zwar der höchste Punkt ist, aber nicht der einzige Ort, an dem sich die extremen Bedingungen dieses Gebirgs konzentrieren. Im 19. Jahrhundert bleibt dieser höchste Punkt der Erde dennoch ein Ort ohne unmittelbare Erfahrung. Nepal und Tibet sind für ausländische Expeditionen weitgehend geschlossen und selbst die britischen Vermesser sehen den Berg nie aus der Nähe. Er ist berechnet, benannt und eingeordnet, aber nicht betreten. Das führt zu einer besonderen Wirkung. Der Everest ist gleichzeitig präzise, bestimmt und entzogen. Ein Ziel, das existiert, bevor jemand den Weg dorthin kennt. Der Everest ist von Anfang an mehr als ein Ort. Ein Messwert, der zum Maßstab wird. Ein Name, der sich durchsetzt. Und ein Raum, der sich dieser Logik gleichzeitig entzieht. Aus diesem Bild heraus beginnt etwas, das sich nicht aus der Höhe allein erklären lässt. Der Everest ist zu diesem Zeitpunkt kein Ort, an dem Menschen stehen. Stattdessen ist er ein Punkt, der feststeht, ohne dass jemand ihn erreicht hat. Das verschiebt den Blick auf ihn. Der Berg ist nicht mehr nur ein Extremwert, er wird ein Ziel, das sich der Erfahrung entzieht und dadurch überhaupt erst interessant wird. Die ersten ernsthaften Annäherungen entstehen nicht zufällig. Nachdem Tibet zu Beginn des 20. Jahrhunderts für ausländische Expeditionen zugänglich wird, organisiert Großbritannien mehrere Unternehmungen in den Himalaya. 1921 erreicht eine erste Expedition unter Charles Howard Bury die Nordseite des Everest. Ihr Ziel ist nicht der Gipfel, sondern die Erkundung. Karten werden ergänzt, Routen gesucht. Höhenprofile beschrieben. Zum ersten Mal entsteht ein konkretes Bild davon, wie dieser Berg überhaupt zugänglich sein könnte. 1922 folgt eine Expedition mit dem ausdrücklichen Ziel, den Gipfel zu erreichen. Dabei wird erstmals zusätzlicher Sauerstoff eingesetzt, ein technisches Hilfsmittel, das die Grenzen des menschlichen Körpers in großer Höhe verschieben soll. Die Versuche scheitern, unter anderem durch Lawinen, bei denen mehrere Hochträger ums Leben kommen. Der Everest wird in diesen frühen Jahren nicht als sportliche Herausforderung verstanden. Er ist ein Problem, das gelöst werden soll. In diesem Kontext taucht auch George Mallory auf, einer der bekanntesten Teilnehmer dieser Expedition. Mallory ist kein technischer Spezialist, sondern ein Bergsteiger mit Erfahrung in den Alpen, der sich in einer Umgebung bewegt, die mit diesen Maßstäben nicht vergleichbar ist. Im Vorfeld einer Expedition wird er in einem Interview gefragt, warum er den Everest besteigen wolle. Seine Antwort wird zu einem der bekanntesten Sätze der Bergsteigergeschichte. Because it's there. In der deutschen Übersetzung meist weitergegeben als weil er da ist. Der Satz wirkt einfach, fast beiläufig, wird aber schnell zu einer Formel, die den Everest von einem geografischen Extrem zu einem symbolischen Ziel macht. Dabei ist wichtig, wie dieser Satz einzuordnen ist. Er ist kein programmatisches Manifest und keine ausgearbeitete Theorie des Bergsteigens. Er entsteht in einem Gespräch und wird später stark verkürzt wiedergegeben. In seiner Wirkung überlagert er die konkreten Bedingungen, unter denen diese Expeditionen stattfinden. Denn tatsächlich geht es nicht nur darum, dass der Berg existiert. Die Unternehmungen sind eingebettet in ein Umfeld, das von mehreren Interessen geprägt ist. Großbritannien sieht im Himalaya auch ein Feld, in dem sich nationale Leistungsfähigkeit zeigen lässt. Wissenschaftliche Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle, etwa in der Vermessung, der Kartografie und der Erforschung von Höhenanpassungen. Gleichzeitig wird der Everest zu einem Ort, an dem sich Prestige konzentriert. Wer diesen Gipfel erreicht, steht nicht nur auf einem Berg, sondern an einem Punkt, der durch seine vorherige Unerreichbarkeit definiert ist. Die Expedition von 1924, an der Mallory erneut teilnimmt, bringt diese Dynamik auf den Punkt. Gemeinsam mit Andrew Irvine startet er einen Gipfelversuch über die Nordroute. Beide verschwinden am 8. Juni 1924 in großer Höhe. Ob sie den Gipfel erreicht haben, bleibt bis heute ungeklärt. Mallorys Leichnam wird erst 1999 gefunden, etwa auf 8155 Metern Höhe. Die Frage, ob der Everest erstmals 1924 bestiegen wurde, lässt sich nicht mehr eindeutig beantworten. Genau diese Ungewissheit trägt jedoch dazu bei, dass sich die Geschichte des Berges weiter auflädt. Der Gipfel bleibt ein Ziel, das erreichbar scheint, aber nicht eindeutig erreicht ist. In diesen frühen Jahren entsteht ein Bild des Everest, das über die konkrete Besteigung hinausgeht. Der Berg wird zu einer Projektionsfläche, auf der sich unterschiedliche Erwartungen überlagern. Er steht für technische Möglichkeiten, weil Sauerstoffgeräte und Ausrüstung getestet werden. Er steht für wissenschaftliches Interesse, weil Höhenphysiologie und Kartografie eine Rolle spielen. Und er steht für nationale Repräsentation, weil Expeditionen organisiert, finanziert und öffentlich begleitet werden. Der Everest wird zu einem Ort, an dem sich zeigt, was Menschen bereit sind zu investieren. Diese Konstellation verändert auch die Frage, die am Anfang steht. Es geht nicht mehr nur darum, warum jemand auf einen Berg steigt. Es geht darum, was ein Berg bedeutet, wenn er lange Zeit nicht erreicht werden kann und gerade dadurch eine besondere Stellung erhält. Die Frage, ob der Everest erreichbar ist, bleibt nach 1924 offen, aber sie verschwindet nicht. In den folgenden Jahrzehnten verschiebt sich der Fokus schrittweise von der Nordseite in Tibet auf die Südseite über Nepal, nachdem sich die politischen Bedingungen verändert haben. Der Zugang wird dadurch nicht einfacher, aber anders. Statt langer Anmärsche über das tibetische Hochland führt der Weg nun durch das Khumbu-Gebiet, vorbei an Eisbrüchen, Gletschern und steilen Flanken, die neue Probleme schaffen und zugleich neue Möglichkeiten eröffnen. 1953 gelingt schließlich der Durchbruch. Eine britische Expedition unter der Leitung von John Hunt organisiert den Aufstieg in einer Form, die stark durchgeplant ist. Mehrere Hochlager werden eingerichtet, Lasten werden systematisch nach oben transportiert und die Gipfelversuche werden gestaffelt durchgeführt. Am 29. Mai 1953 erreichen Edmund Hillary und Tenzing Norgay über die Südroute den Gipfel des Everest auf 8848 Metern. Sie sind Teil eines größeren Teams, das diesen Erfolg vorbereitet hat, aber sie sind die beiden, die die letzten Meter gehen. Der Weg führt sie über den Südsattel und durch eine steile Felsstufe, die später als Hillary Step bekannt wird. Der Aufenthalt auf dem Gipfel dauert nur wenige Minuten. Norgay hinterlässt dort eine kleine Opfergabe, darunter Süßigkeiten, als Teil einer Praxis, die den Berg weiterhin als bedeutungstragenden Ort versteht. Die Nachricht dieses Erfolgs erreicht Europa zeitgleich mit der Krönung von Elisabeth II. Und wird in Großbritannien als nationales Ereignis wahrgenommen. Was zuvor als Grenze galt, wird zu einer Route, die wiederholt werden kann. Die erste Besteigung markiert keinen Abschluss, sondern vielmehr den Beginn einer neuen Phase, in der der Berg systematisch erschlossen wird. In den folgenden Jahren verschiebt sich der Charakter der Besteigung erneut. 1978 erreichen Reinhold Messner und Peter Habeler den Gipfel ohne zusätzlichen Sauerstoff. Bis dahin galt es als nahezu unmöglich, in dieser Höhe ohne technische Unterstützung zu überleben, geschweige denn zu steigen. Messner beschreibt diesen Zustand später als eine Bewegung am Rand der eigenen Möglichkeiten, bei der jeder Schritt bewusst gesetzt werden muss, weil der Körper nicht mehr automatisch reagiert. Mit dieser Besteigung wird eine neue Grenze verschoben. Nicht in der Höhe, aber in der Art, wie man sich dort oben bewegt. Messner geht noch einen Schritt weiter. 1980 gelingt ihm die erste Solo-Besteigung des Everest, ebenfalls ohne zusätzlichen Sauerstoff. Er steigt über die Nordseite auf, allein, ohne direkte Unterstützung durch ein Team. Der Everest wird in diesem Moment nicht mehr nur als kollektives Projekt verstanden, sondern auch als individueller Erfahrungsraum, in dem Entscheidungen unmittelbar und ohne Absicherung getroffen werden müssen. Parallel dazu entstehen nationale Erstbesteigungen, die den Everest in unterschiedliche Kontexte einbinden. Für Deutschland ist die Expedition von 1978 von besonderer Bedeutung, bei der Reinhard Kahl als erster Deutscher den Gipfel erreicht, im Rahmen der erwähnten Expedition von Messner und Habeler. Auch hier zeigt sich, dass der Everest nicht nur als geografischer Punkt wahrgenommen wird, sondern als Bezugspunkt für nationale und persönliche Leistungen. Mit jeder dieser Besteigungen verschiebt sich die Frage, die am Anfang stand. Es geht nicht mehr darum, ob der Everest erreichbar ist, sondern wie er erreicht wird und unter welchen Bedingungen. Der Berg bleibt derselbe, aber die Wege, ihn zu verstehen, verändern sich. Aus einem unerreichbaren Punkt wird ein Ort, an dem sich unterschiedliche Vorstellungen von Leistung, Risiko und Bedeutung überlagern. Der Weg auf den Everest beginnt nicht am Gipfel. Er beginnt weit darunter, in einer Abfolge von Höhenstufen, die den Körper zwingen, sich anzupassen oder aufzugeben. Zwischen dem Basislager auf etwa 5.300 Metern und dem Gipfel auf 8.848,86 Metern liegen mehrere Lager. Sie sind nicht nur logistische Punkte, sondern markieren Grenzen, an denen der Körper reagieren muss. Mit jeder Höhe sinkt der Luftdruck. Auf 8000 Metern liegt der Sauerstoffpartikeldruck nur noch bei etwa einem Drittel des Wertes auf Meereshöhe. Es ist nicht weniger Sauerstoff in der Luft, aber der Körper kann ihn schlechter aufnehmen. Jeder Atemzug bringt weniger Energie. Jeder Schritt muss bewusst gesetzt werden. In dieser Höhe verändert sich das Atmen selbst. Viele beschreiben es nicht als Luftnot, sondern als ständiges Nachsetzen. Man atmet ein und wartet, dass noch etwas kommt, das nicht mehr kommt. Der Körper reagiert darauf, indem er schneller atmet, flacher und unruhiger. Selbst im Liegen fühlt es sich an, als würde man einen leichten Sprint nicht beenden können. Schlaf wird brüchig. Man wacht auf, weil der Körper vergisst zu atmen. Die Route über die Südseite, die seit 1953 als Standard gilt, beginnt im Khumbu-Eisbruch, einem instabilen Gletscherfeld, das sich ständig verändert. Spalten öffnen sich, Eisblöcke verschieben sich, Leitern und Fixseile müssen immer wieder neu gesetzt werden. Dahinter liegt das Western Kamm, ein Hochtal auf etwa 6000 Metern, dessen geschlossene Lage extreme Temperaturen erzeugen kann. Tagsüber staut sich die Hitze durch die Reflexion des Schnees, nachts fällt die Temperatur weit unter den Gefrierpunkt. Von dort führt der Weg über die Lhotse-Flanke, eine mehrere hundert Meter hohe Eiswand mit Neigung von bis zu 50 Grad bis zum Südsattel auf etwa 7900 Metern. Hier beginnt der Bereich, der im Bergsteigen als Todeszone bezeichnet wird. Ab etwa 8000 Metern kann sich der menschliche Körper nicht mehr anpassen. Selbst wenn genug getrunken und gegessen wird, baut er kontinuierlich Substanz ab. Muskelgewebe geht verloren. Die Koordination lässt nach. Entscheidungen werden langsamer und ungenauer. Viele Bergsteiger nutzen in dieser Höhe zusätzlichen Sauerstoff, der über Flaschen und Masken zugeführt wird. Das verschafft dem Körper etwas mehr Spielraum, bleibt aber begrenzt durch Gewicht und Vorrat. Ohne zusätzlichen Sauerstoff sinkt die Leistungsfähigkeit weiter. Wie die Besteigungen von 1978 und 1980 gezeigt haben, bei denen bewusst darauf verzichtet wurde. Die Nordroute folgt einer anderen Linie. Der Zugang erfolgt über das tibetische Hochplateau. Das Basislager liegt dort etwa auf 5200 Metern. Der Weg führt über den Rongbuk-Gletscher und mehrere Hochlager bis zum Nordgrat. Dort liegen technische Schlüsselstellen, darunter der sogenannte Second Step, eine etwa 30 Meter hohe Felsstufe auf rund 8600 Metern, die heute über eine feste, installierte Leiter überwunden wird. Die Nordseite ist stärker dem Wind ausgesetzt und offener, während die Südroute stärker von Eisbruch und Gletscher geprägt ist. Am Ende führen beide Wege in denselben Bereich, in dem sich die Bedingungen kaum noch unterscheiden. Die Gefahren entstehen selten durch ein einzelnes Ereignis. Es ist das Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Sauerstoffmangel wirkt sich direkt auf das Gehirn aus. Reaktionen werden langsamer, Wahrnehmung unsicherer, Entscheidung fehlanfälliger. Gleichzeitig verliert der Körper Wärme. Erfrierungen treffen vor allem Finger und Zehen, während die Durchblutung reduziert wird, um lebenswichtige Organe zu schützen. Erschöpfung ist dabei kein Gefühl, das man ignorieren kann, sondern ein Zustand, in dem der Körper die nötige Energie für Bewegung nicht mehr bereitstellt. Zeit wird in dieser Höhe zu einem eigenen Risiko. Der Gipfelaufstieg beginnt meist in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden, damit der Abstieg noch bei Tageslicht erfolgen kann. Die sogenannte Turnaround Time setzt eine klare Grenze. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt muss umgedreht werden, egal wie nah der Gipfel ist. Diese Grenze ergibt sich aus dem, was noch an Energie, Sauerstoff und Licht übrig ist. Wird sie überschritten, verschiebt sich das Risiko schnell. Der Abstieg beginnt dann unter Bedingungen, für die der Körper kaum noch Reserven hat. Am Everest stirbt man selten an einem einzelnen Moment. Häufig ist es eine Abfolge. Langsameres Gehen durch Erschöpfung, verzögerte Entscheidungen durch Sauerstoffmangel, zunehmende Auskühlung durch Wind und Stillstand. Wer in großer Höhe stehen bleibt, verliert schnell die Fähigkeit, weiterzugehen. Gleichzeitig wird Umkehren immer schwieriger, weil der Abstieg dieselbe Leistung verlangt wie der Aufstieg. Der Berg macht dir keinen Unterschied. Er fordert auf dem Weg nach unten genau das, was auf dem Weg nach oben bereits aufgebraucht wurde. Unter diesen Bedingungen werden Entscheidungen unmittelbar. Wer weitergeht, verbraucht Zeit und Energie. Wer stehen bleibt, verliert beides. Hilfe bleibt begrenzt, weil jede Unterstützung zusätzliche Ressourcen kostet, die auch für den eigenen Rückweg nötig sind. Oberhalb von 8000 Metern gibt es keine verlässliche Möglichkeit, jemanden zu retten, der sich nicht mehr selbst bewegen kann. Nicht aus fehlendem Willen, sondern weil die Umgebung diese Grenze setzt. Die Wege zum Gipfel verlaufen entlang dieser Bedingungen. Sie zeigen, wo Bewegung noch möglich ist und wo sie endet. Und sie machen klar, dass der höchste Punkt der Erde nicht allein durch seine Höhe bestimmt wird, sondern durch das, was der Weg dorthin verlangt. Oberhalb von 8000 Metern wird der Everest nicht nur ein Ort extremer Anstrengung, sondern auch ein Archiv. Auf der Nordroute gibt es einen Abschnitt, für den sich unter Bergsteigern ein Name eingebürgert hat, der zugleich nüchtern und verstörend ist. Rainbow Valley. Gemeint ist kein Tal im topografischen Sinn, auch kein offizieller Kartenname. Rainbow Valley ist ein Bereich unterhalb des Gipfelgrats auf der tibetischen Seite, in dem über Jahre und Jahrzehnte hinweg die Körper verstorbener Bergsteiger sichtbar geblieben sind. Der Ausdruck bezieht sich auf die Farben der Daunenanzüge, Seile und Ausrüstungsreste, die sich gegen Fels, Eis und Schnee abzeichnen. Wer dort entlang geht, bewegt sich nicht durch eine Legende, sondern an Menschen vorbei, die den Weg nach oben oder zurück nicht mehr geschafft haben. Dass diese Körper sichtbar bleiben, hat mit den Bedingungen des Berges zu tun. In großer Höhe verwest ein Mensch nicht so, wie man es aus tieferen Lagen kennt. Kälte, Trockenheit und Wind konservieren. Schnee kann Körper zeitweise bedecken und Jahre später wieder freigeben. Gleichzeitig fehlt in der Todeszone fast alles, was in anderen Umgebungen Bergung und Bestattung möglich macht. Es gibt keine Fahrzeuge, keine belastbare Infrastruktur, keine Rettungskette, die schnell eingreifen könnte. Jeder Schritt dort oben kostet Kraft. Jede Minute Sauerstoff. Jede zusätzliche Last kann aus einem ohnehin gefährlichen Abstieg eine tödliche Situation machen. Ein regloser Körper wird in dieser Höhe nicht nur schwer durch sein Gewicht, sondern durch die Umgebung, in der er liegt. Schon lebende Menschen können oberhalb von 8000 Metern kaum wirksam getragen werden. Tote noch viel weniger. Darum werden die Toten am Everest oft nicht geborgen. Meistens verbleiben sie an Ort und Stelle. Das ist keine Entscheidung aus Gleichgültigkeit. Hier handelt es sich um eine Konsequenz aus Höhe, Gelände und Risiko. Bergungsteams müssen dieselben Passagen bewältigen wie Gipfelteams. Fixseile, Felsstufen, ausgesetzte Querungen, vereiste Hänge. Dazu kommt, dass ein Körper in voller Hochgebirgsausrüstung, oft gefroren und schwer beweglich, nicht wie eine einzelne Last transportiert werden kann, sondern wie ein sperriger Widerstand, der über heikle Stellen manövriert werden muss. Selbst in niedrigeren Regionen des Hochgebirges ist das kompliziert. Am Everest wird daraus ein Unternehmen, das mehrere Sherpas oder Bergsteiger bindet, zusätzliche Sauerstoffflaschen erfordert und Menschen in Gefahr bringt, die selbst nur begrenzte Reserven haben. Gerade deshalb bekommen einzelne Tote eine seltsame Funktion. Sie werden nicht erinnert wie Menschen auf einem Friedhof, sondern wiedererkannt wie Punkte in einer Route. Der bekannteste Fall ist Green Boots. Der Name beschreibt zunächst nur ein Detail. Ein Paar auffällig grüner Bergschuhe. Über Jahre lag auf der Nordroute nahe einer kleinen Felsnische auf etwa 8500 Metern der Körper eines Toten, an dem sich viele Bergsteiger orientierten. Als Identität wird meist Sevang Palyor genannt, ein indischer Polizist und Bergsteiger, der 1996 am Everest starb. Ganz gesichert ist diese Zuordnung nicht in jedem Detail. Gesichert ist jedoch, dass Green Boots für Generationen von Everest-Besteigern zu einem Bezugspunkt wurde. Wer vom nordseitigen Hochlager zum Gipfel ging, kannte diese Stelle und sprach darüber, als handele es sich um eine Felsformation. Genau darin liegt das Verstörende. Ein Mensch wird unter diesen Bedingungen zu einem Marker. Auf der Südseite war es lange Zeit Hannelore Schmatz, vierte Frau und erste Deutsche auf dem Gipfel, deren Körper in den Berichten vieler Bergsteiger auftauchte. Schmatz starb 1979 beim Abstieg vom Gipfel. Sie war 39 Jahre alt und Teil einer deutschen Expedition unter Leitung ihres Mannes Gerhard Schmatz. Nach dem Gipfelerfolg gerieten sie und ihr Team beim Abstieg in Schwierigkeiten. Schmatz überlebte die Nacht oberhalb des Südsattels nicht. Ihr Körper blieb in den folgenden Jahren an der Route sichtbar und wurde für zahlreiche Bergsteiger zu einer jener Erscheinung, die man nicht vergisst, auch wenn man nur wenige Sekunden hinsieht. In Berichten wird immer wieder erwähnt, dass sie dort sitzend zu sehen gewesen sei, mit geöffneten Augen, vom Wind und von der Kälte gezeichnet. Später verschwand der Körper aus dem unmittelbaren Blickfeld der Route, doch die Erinnerung an diese Sichtung blieb im kollektiven Gedächtnis des Everest hängen. Auch hier zeigt sich, wie rasch ein individueller Tod in eine Wegbeschreibung eingeht. Noch stärker als fast jede andere Geschichte hat sich die von Francis Assentief eingebrannt. Assentief erreichte 1998 gemeinsam mit ihrem Mann Sergei Assentief den Gipfel des Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff. Für eine Amerikanerin war das eine Premiere. Der Erfolg endete nicht auf dem Gipfel, sondern in der Nacht danach. Beim Abstieg verlor sich das Paar, beide kamen ums Leben. Francis Assentief wurde am nächsten Morgen von anderen Bergsteigern lebend, aber in einem Zustand extremer Unterkühlung und Erschöpfung gefunden. Hilfe war nur begrenzt möglich. Diejenigen, die ihr begegneten, standen selbst an der Grenze ihrer Kräfte. Später blieb ihr Körper jahrelang an der Nordroute sichtbar. In der Bergsteigerkultur tauchte dafür der Name Sleeping Beauty auf, weil ihr Gesicht und ihr heller Anzug in der Kälte ungewöhnlich unversehrt wirkten. Gerade dieser Name zeigt, wie gefährlich glatt die Sprache an einem Ort, wie dem Everest, werden kann. Er klingt sanft, beinahe märchenhaft und verdeckt dabei, dass hier eine Frau starb, die den Gipfel erreicht hatte und auf dem Rückweg nicht mehr genug Kraft für wenige letzte Entscheidungen aufbringen konnte. Rainbow Valley steht deshalb nicht nur für die Sichtbarkeit der Toten, sondern auch für die Art, wie der Berg Wahrnehmung verändert. Wer dort oben unterwegs ist, muss weitergehen, weil Stillstand selbst gefährlich ist. Das bedeutet auch, dass vieles nur im Vorübergehen erfasst wird. Ein Körper ist zunächst ein Hindernis, ein Zeichen, ein Punkt an der Route. Erst später, in tieferen Lagen oder lange nach der Expedition, kehrt oft zurück, was während des Aufstiegs ausgeblendet werden musste. Dass jeder dieser Gestalten eine Biografie hatte, Angehörige, einen Aufbruch, eine Entscheidung, eine Hoffnung auf Rückkehr. Der Berg reduziert Menschen in diesem Moment auf das, was für andere unmittelbar relevant ist. Position, Zustand, Wegbarkeit. Darin liegt einer der härtesten Widersprüche des Everest. Je berühmter er wurde, desto genauer wurde auch sein Wegenetz, seine Lagerordnung, seine Logistik. Fixseile, Wetterfenster, Sauerstoffdepots, kommerzielle Expeditionen, Funkgeräte, Satellitentelefone. All das erzeugt den Eindruck, als sei dieser Berg mittlerweile bis in seine letzten Meter erschlossen. Gleichzeitig bleibt oberhalb von 8000 Metern eine Grenze bestehen, die sich nicht wegorganisieren lässt. Wer dort zusammenbricht, kann nicht einfach herausgeholt werden. Wer dort stirbt, bleibt oft dort. Und wer weitergeht, sieht nicht nur Spuren des Berges, sondern Spuren derer, die an ihm gescheitert sind. Der Berg ist nicht nur ein Ziel, kein bloßes Symbol für Leistung und auch kein abstraktes Naturwunder. Er ist ein Ort, an dem der menschliche Körper irgendwann aufhört, verhandelbar zu sein. Darüber kann man lange sprechen. Über Rekorde, Routen, Erstbesteigung und Stilfragen. Dort oben endet diese Sprache meist sehr schnell. An diesem Punkt lohnt sich ein Blick auf die Menschen, ohne die ein Großteil dieser Geschichte überhaupt nicht geschrieben worden wäre. Tim übernimmt hier kurz und schaut auf die Sherpas.
Wer heute vom Everest spricht, meint oft den Gipfel, die Route oder die Entscheidungen am Südsattel. Was dabei leicht aus dem Blick gerät, ist, dass ein Großteil dieser Wege überhaupt erst existiert, weil andere sie jedes Jahr neu anlegen. Der Begriff Sherpa wird im Alltag oft als Berufsbezeichnung verwendet. Tatsächlich handelt es sich um eine ethnische Gruppe, deren Herkunft im Osten Tibets liegt. Im Laufe mehrerer Migrationsbewegungen siedelten sich Sherpa-Gemeinschaften im Khumbu-Gebiet in Nepal an, also genau dort, wo heute viele Expeditionen beginnen. Der Name selbst bedeutet sinngemäß Menschen aus dem Osten. Mit den ersten Expeditionen in den 1920er Jahren treten Sherpas zunächst als Hochträger auf. Sie transportierten Ausrüstung, Lebensmittel und Sauerstoffflaschen in Höhen, in denen europäische Expeditionsteilnehmer oft schon an ihre Grenzen stoßen. Dabei geht es nicht um einzelne Lasten, sondern um ein System. Bei einer klassischen Everest-Expedition werden mehrere Tonnen Material ins Basislager gebracht und anschließend in Etappen nach oben verteilt. Jeder Lageraufbau, jede Fixleine, jede vorbereitete Spur ist das Ergebnis vieler einzelner Transporte. Diese Arbeit ist nicht sichtbar, wenn am Ende zwei Namen auf dem Gipfelfoto stehen. Mit der Zeit verändert sich die Rolle der Sherpas. Sie sind nicht mehr nur Träger, sie werden zu Hochgebirgsspezialisten, die Routen planen, Fixseile anbringen und Gefahren einschätzen. Besonders deutlich wird das im Khumbu-Eisbruch, dem ersten großen Hindernis auf der Südroute. Dieses Gebiet verändert sich permanent. Die Spalten öffnen sich, Seracs brechen ab, Wege, die am Vortag noch passierbar waren, können am nächsten Tag verschwunden sein. Sherpas gehen diesen Abschnitt oft mehrfach, um Leitern zu platzieren und Wege zu sichern. Sie bewegen sich damit in einem Bereich, der statistisch zu den gefährlichsten Teilen der Route gehört. Die physische Leistungsfähigkeit vieler Sherpas ist kein Mythos, sondern gut untersucht. Studien zeigen, dass Sherpas in großer Höhe effizienter mit Sauerstoff umgehen können als Menschen, die erst später in diese Umgebung kommen. Ihr Körper produziert weniger Hämoglobin, nutzt den vorhandenen Sauerstoff aber effektiver, unter anderem durch eine verbesserte Durchblutung und Anpassung auf zellulärer Ebene. Das bedeutet nicht, dass sie gegen die Bedingungen immun sind, aber es verschiebt die Grenze dessen, was möglich ist. Trotz dieser Anpassung bleibt das Risiko hoch. Ein zentrales Ereignis für das Verständnis der heutigen Situation ist das Unglück im Khumbu-Eisbruch am 18. April 2014. Eine Lawine erfasst eine Gruppe von Sherpas, die gerade dabei sind, die Route für die kommende Saison vorzubereiten. 16 von ihnen sterben. Es ist eines der schwersten Unglücke in der Geschichte des Everest und trifft vor allem diejenigen, die den Berg nicht aus sportlichen Gründen betreten, sondern als Teil ihrer Arbeit. Die Folgen sind unmittelbar. Expeditionen werden abgebrochen und erstmals wird öffentlich breit diskutiert, unter welchen Bedingungen Sherpas arbeiten und wie ungleich Risiko und Bezahlung verteilt sind. Die ökonomische Dimension ist dabei zentral. Für viele Familien im Khumbu-Gebiet ist die Arbeit am Everest eine der wenigen Möglichkeiten, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Ein erfahrener Hochgebirgs-Sherpa kann pro Saison mehrere tausend US-Dollar verdienen, was im Vergleich zum nepalesischen Durchschnittseinkommen hoch ist. Gleichzeitig konzentriert sich das Risiko in wenigen Wochen im Jahr, in denen mehrere Aufstiege und Materialtransporte stattfinden. Die Einnahmen sind also an eine Tätigkeit gebunden, die mit einem erhöhten Unfall- und Todesrisiko verbunden ist. Auffällig ist dabei, wer von diesem System am meisten profitiert. Die höchsten Gewinne erzielen internationale Veranstalter und westliche Anbieter, die Expeditionen vermarkten und organisieren. Sherpas tragen einen großen Teil der physischen Arbeit und des Risikos, haben aber oft weniger Einfluss auf Entscheidungen am Berg. Sie bewegen sich häufiger durch gefährliche Abschnitte wie den Khumbu-Eisbruch, oft mehrfach pro Saison, während viele Kunden diesen Bereich nur wenige Male passieren. Der Everest ist damit nicht nur ein Ort extremer Naturbedingungen, sondern auch ein Raum ungleich verteilter Verantwortung. Risiko konzentriert sich unten in der Struktur, während Erfolg oben sichtbar wird. Neben dieser strukturellen Ebene gibt es auch individuelle Geschichten, die das Bild prägen. Tenzing Norgay, der 1953 gemeinsam mit Edmund Hillary den Gipfel erreicht, steht am Anfang einer Entwicklung, in der Sherpas nicht nur als Helfer, sondern als eigenständige Akteure wahrgenommen werden. Später folgen Namen wie Apa Sherpa, der den Everest insgesamt 21 Mal bestiegen hat, oder Kami Rita Sherpa, der mit über 30 Gipfelerfolgen den aktuellen Rekord hält. Diese Zahlen sind keine Randnotizen. Sie zeigen, wie stark sich Erfahrung und Wiederholung in diesem Umfeld auswirken. Gleichzeitig existiert eine kulturelle Ebene, die sich nicht vollständig in Zahlen oder Rekorden abbilden lässt. Für viele Sherpas ist der Everest kein neutraler Ort, sondern Teil eines religiösen Weltbildes. Vor Expeditionen finden Puja-Zeremonien statt, bei denen um Schutz gebeten wird. Ausrüstung wird gesegnet und es wird bewusst markiert, dass der Berg nicht einfach benutzt wird. Diese Praxis steht neben einer globalisierten Expeditionsindustrie, in der Zeitfenster, Kosten und Erfolgsquoten eine zentrale Rolle spielen. Heute ist das Bild der Sherpas widersprüchlich. Sie sind unverzichtbar für die Infrastruktur am Everest, gleichzeitig lange Zeit im Hintergrund geblieben. Ihre Arbeit macht den Aufstieg für andere überhaupt erst möglich, während sie selbst oft unter Bedingungen arbeiten, die sie stärker gefährden als die meisten Kunden geführter Expeditionen. Der Everest ist damit nicht nur ein Ort individueller Leistung, sondern auch ein System, das auf Arbeitsteilung basiert. Und wer sich bewegt, bewegt sich immer auch auf Wegen, die jemand anderes vorbereitet hat.
Spätestens in den 1980er und 1990er Jahren verändert sich etwas Grundlegendes am Everest. Der Berg ist nicht mehr nur Ziel für nationale Expeditionen, Spitzenalpinisten oder einzelne Ausnahmefiguren. Man kann ihn jetzt buchen. Geführte Expeditionen entstehen nicht aus dem Nichts, aber in dieser Zeit werden sie zu einem klar erkennbaren Modell. Ein Veranstalter organisiert Genehmigungen, Logistik, Hochlager, Sauerstoff, Sherpa-Unterstützung und im Idealfall auch den Gipfelerfolg. Wer genug Geld, Zeit und Vorbereitung mitbringt, kauft sich in ein Setup ein, das den Aufstieg in Etappen zerlegt. Adventure Consultants beschreibt seine Expedition von 1992 selbst als frühen Erfolg dieses Ansatzes. Mountain Madness steht für eine ähnliche Entwicklung. Der Berg bleibt derselbe, aber der Weg dorthin wird organisiert. Damit verändert sich auch, wie über den Everest gesprochen wird. Neben Berichten über Risiko und Grenzerfahrung tauchen plötzlich Begriffe auf, die eher nach Reisebranche klingen. Programme, Chancen und Erfolgsquoten. Der Gipfel wird nicht nur als persönliche Leistung erzählt. Er erscheint nun als etwas, das man mit Planung, Geld und Unterstützung erreichen kann. Dahinter steht eine klare Aufteilung. Die Kundinnen und Kunden kommen für ein begrenztes Zeitfenster an den Berg. Die eigentliche Arbeit beginnt lange vorher. Genehmigungen werden beantragt, Lager aufgebaut, Fixseile verlegt, Sauerstoffflaschen nach oben gebracht, Leitern im Eisbruch installiert und Wetterfenster beobachtet. Wer später aufsteigt, bewegt sich durch eine Struktur, die andere vorbereitet haben. Verkauft wird nicht nur der Gipfel. Verkauft wird der Weg dorthin so kontrolliert, wie es in dieser Umgebung überhaupt möglich ist. Wie stark dieser Prozess organisiert ist, zeigt sich auch an der Zeit. Ein klassischer Aufstieg dauert bis heute Wochen. Nicht aus Tradition, sondern weil der Körper diese Zeit braucht, um sich anzupassen. Reuters fasste das 2025 in einem Bericht über einen beschleunigten Everest-Versuch nüchtern zusammen. Normalerweise verbringen Bergsteiger bis zu 2 Monate in verschiedenen Hochlagern. Neue Ansätze versuchen, diese Zeit drastisch zu verkürzen. Etwa durch Hypoxietraining oder den Einsatz von Xenon. Damit verschiebt sich etwas Entscheidendes. Der Berg wird nicht nur bestiegen, er wird zunehmend optimiert. Auch die Kosten machen diese Entwicklung sichtbar. Seit dem 1. September 2025 kostet allein die Genehmigung für die Frühjahrssaison über den Südostgrat 15.000 US-Dollar pro Person. Für Herbstbesteigungen werden 7.500 Dollar fällig, für den Winter 3.750. Das ist nur der Eintritt. Günstige Angebote beginnen heute bei etwa 45.000 Dollar. Viele westlich geführte Expeditionen liegen zwischen 70.000 und über 100.000 Dollar. Bei beschleunigten Modellen können die Summen deutlich höher ausfallen. Reuters berichtete 2026, dass selbst steigende Gebühren den Andrang kaum bremsen. Die Menschen, die sich in dieses System einkaufen, bringen sehr unterschiedliche Voraussetzungen mit. Einige mit großer Erfahrung, andere mit ambitionierten Projekten. Wieder andere mit dem Ziel, einen einmaligen Punkt in ihrem Leben zu erreichen. Mit dem Geld verändert sich auch das Umfeld am Berg. Es geht längst nicht mehr nur um den Gipfel. Angeboten werden bessere Betreuung, zusätzliche Sicherheitskonzepte, kürzere Aufenthalte, Komfort im Basislager, Satellitenkommunikation, medizinische Begleitung und Wetterdaten in Echtzeit. Das Basecamp ist für viele Expeditionen kein improvisiertes Lager mehr, sondern ein Ort mit Infrastruktur. Der Everest wird dadurch nicht einfacher, aber er wirkt strukturierter. Je besser alles organisiert ist, desto leichter entsteht der Eindruck, dass sich Risiko kontrollieren lässt. Oberhalb von 8000 Metern gilt das nicht mehr. Dort gibt es keinen Service, der garantiert, dass jemand zurückkommt. Die Zahlen der letzten Jahre zeigen, wie stark sich der Berg verändert hat. Für die Saison 2025 meldete Reuters 468 Genehmigungen aus Nepal. Bereits 2023 waren es 478 gewesen, verbunden mit 12 Todesfällen und 5 Vermissten. Viele Menschen bewegen sich damit im selben kurzen Wetterfenster durch dieselben Passagen. Das führt zu Staus an Fixseilen, zu Wartezeiten in großer Höhe und zu zusätzlichem Druck auf die Route. Gleichzeitig bleiben immer mehr Spuren zurück. Sauerstoffflaschen, Zelte, Abfälle, die wieder nach unten gebracht werden müssen. Nepal reagiert darauf inzwischen auch technisch. 2025 berichtete Reuters über Drohnen, die Material transportieren und Müll abtransportieren sollten. Selbst die Entsorgung wird Teil der Organisation. Auch Rekorde gehören inzwischen fest zu diesem Umfeld. Sie erzeugen Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit sorgt für Nachfrage. Stand April 2026 hält Kami Rita Sherpa mit 31 Besteigungen den Rekord für die meisten Everest-Gipfel. Unter den Nicht-Sherpas liegt der Brite Kenton Cool mit 19 Gipfelerfolgen vorn. Solche Zahlen stehen für Erfahrung, aber sie funktionieren auch als Erzählung, die den Berg weiter aufladen. Damit verändert sich auch die Bedeutung des Gipfels selbst. Für Mallory war er ein offenes Problem, für Hunt, Hillary und Norgay ein Ziel innerhalb einer Expedition, für Messner eine Frage der eigenen Grenzen. Heute erscheint er oft als Endpunkt eines Ablaufs. Termin, Wetterfenster, Vorbereitung, Aufstieg. Das nimmt dem Berg nichts von seiner Höhe, aber es verändert den Blick auf ihn. Früher war der Everest ein Ort, an dem man scheitern konnte, weil er unerreichbar schien. Heute wirkt er oft wie ein Ort, der erreichbar sein soll, weil eine ganze Industrie darauf ausgerichtet ist. Die Höhe hat sich nicht verändert, aber das, was man in ihr sieht. Dieses System funktioniert nur so lange, wie alle Teile gleichzeitig stabil bleiben. Planung ersetzt Erfahrung, bis sie es nicht mehr tut. Zeitpläne ersetzen Entscheidungen, bis sie sich verschieben. Verantwortung verteilt sich auf viele Schultern und wird dadurch schwerer greifbar. wenn an einem Tag mehrere Expeditionen gleichzeitig aufsteigen, wenn Fixseile fehlen, wenn sich Gruppen auseinanderziehen und wenn Entscheidungen unter Sauerstoffmangel getroffen werden, entsteht eine Lage, in der kleine Verzögerungen nicht mehr korrigiert werden können. Der Everest ist dann kein einzelnes Risiko mehr. Er wird ein System, das kippen kann. Meinst du, es gibt Bilder von der Rainbow Valley?
Ja.
Hast du jetzt angeguckt?
Also es gibt von den einzelnen Leichen. Es ist jetzt nicht so, dass man so ein lustiges, buntes Feld hat, aber man kann alle Leichen, die du genannt hast, sich anschauen. Ja.
Krass. Ich finde das auch so eine krasse Überlegung, wenn man sie wenn man so drüber nachdenkt, dass Familien ja dann auch zum Beispiel so darum bangen, dass die Person zurückkommt und dann man halt nichts mehr hört so und dann vielleicht irgendwie Jahrzehnte später dann wirklich die endgültige Bestätigung, dass die Person halt dann da gefunden wurde oder so, ne?
Ja.
Das ist irgendwie so krass.
Aber ich meine, ist ja auch sehr wahrscheinlich, ne?
Wie würdest du denn reagieren, wenn jemand aus deiner Familie dir das sagen würde, dass die Person auf den Mount Everest steigen will?
Also ich glaube, ich fände es eigentlich ganz cool. Aber es kommt immer an, wer fragt nach. Ist es einer meiner fitten Verwandten oder meiner nicht fitten Verwandten? Ich meine zum Beispiel, mein Schwager als Pilot ist ja in höheren Höhen unterwegs als der Everest.
Ja.
Ihm würde ich es auch zutrauen.
Echt?
Ja. Ich glaube, der könnte das.
Ich kann mir gar nicht vorstellen. Also das ist ja klar, wenn das jetzt so durchgetaktet ist. Aber ich glaube, dass wenn dann auch so tagesbefindliche Situationen irgendwie dazukommen oder auch einfach irgendwie eine Angst oder so, was weiß ich, man nicht so eine optimale Phase erlebt oder so, da muss man ja auch so krass ehrlich zu sich sein und dann sagen sie, nee, ich gehe auf jeden Fall jetzt zurück, weil, keine Ahnung, also da darf man ja auch nicht zu ehrgeizig sein, weil sonst wirst du halt sterben. Also ist ja auch krass irgendwie, ne?
Mhm. Deswegen würde ich, glaube ich, ich würde es selber nicht machen, weil wenn ich dann wirklich so 200 Meter vor dem Gipfel stehe und das heißt dann so jetzt umdrehen, dann ich so, ach komm, 200 Meter. Aber 200 Meter sind da oben dann eben, ja, ich glaube, immer eine Stunde oder zwei Stunden. Und das hast du ja dann nochmal zurück, ne? Das heißt, du verschwendest dann ja irgendwie 2, 3, 4 Stunden, nur weil du denkst, ach komm, das packe ich schon noch.
Mhm.
Und schlimmstenfalls kommst du dann in die Dunkelheit und dann kommt dann irgendwie auch noch schlechtes Wetter dazu, du siehst das nicht und ja, stirbst dann kurz vorm Lager, was wir nächste Woche auch exakt so sehen werden, dass sowas passieren kann, dass man so kurz vorm Ziel sich dann dafür entscheidet, das klappt schon noch oder dass man in der Rückkehr, obwohl man eigentlich zur richtigen Zeit unterwegs ist, in Lagen geraten kann, wo es ja auch kurz vorm Ziel dann nochmal ja, ungünstig werden kann, unschön werden kann. Also ich finde schon krass, ich habe Respekt davor, wenn jemand das tut. Deswegen habe ich jetzt auch so gesagt, so, ich würde jetzt, glaube ich, wäre es cool, wenn jetzt ein Verwandter von mir sagen würde, er klettert auf den Everest. Weil ich in meiner ganzen Familie, wir sind ja dann aus dem Flachland sozusagen, wir kennen ja keine Berge.
Mhm.
Deswegen habe ich auch niemanden in der Familie, der jemals irgendwie ein bisschen einen kleinen Kletterwände, ne, in so Sporthallen haben wir mal gemacht, so aus Spaß oder in der Schule. Aber ich habe dementsprechend nie unmittelbar erlebt, dass mal jemand eine Geschichte davon erzählt hat. Oder, also ich habe keine private Warnung für so einen solchen Fall.
Mhm.
So wie wenn jetzt, weiß ich, ein ganz blödes Beispiel, jemand in der Familie mal einen Autounfall hatte oder einen Motorradunfall hatte oder sich beim Fußball irgendwas gebrochen hat, wo dann eher denkt, mach das nicht. Ne? Dann ist ja meine Familie ist ja anfällig für sowas. Wir ziehen das Unglück an im Fußball oder im Autofahren oder was auch immer. Ne? Das entstehen ja dann Familienlegenden in beide Richtungen. So, ne? Entweder alle werden Lehrer, weil alle sind ja schon immer Lehrer gewesen, oder alle sterben am Everest, weil das ist auch Familientradition.
Mhm.
Wieder in beide Richtungen. Würdest du hochgehen?
Nee. Also ich habe klar, das ist irgendwie so eine bekannte Frage irgendwie, vielleicht auch in so Kennenlernspielen, was man unbedingt mal in seinem Leben noch machen wollen würde. Und da sind ja auch viele Antworten irgendwie sowas, ne? Zum Beispiel auch, oder was weiß ich, einen Fallschirmsprung oder so. Aber vor allem jetzt gerade nach dieser Folge würde ich halt ganz ehrlich auch meinem nahen Umfeld davon abraten. Also klar, wenn man dieses Geld hat, so kann man das schon machen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass man da trotz dessen auch also in der Vorbereitung, weil das für mich, glaube ich, einfach irgendwie mit der größte Punkt, da nicht ansatzweise an Selbstüberschätzung ranzukommen, aber auch gleichzeitig nicht zu vorsichtig, dass man es nicht erreichen könnte. So, das finde ich einen super schwierigen Grad. So, ne? Welche Phase in meinem Leben wäre dafür sage mal, nicht so schlimm, wenn ich eine Diagnose bekommen würde, dass ich irgendwie eh nicht mehr lange lebe, dann vielleicht. So. Aber so jetzt nicht, glaube ich. Also, und dann hast du es geschafft und dann sagst du allen Leuten, du warst auf dem Mount Everest, ja. Und dann?
Ja, du machst auch ein Selfie da oben. Dann kriegst du auch noch Likes auf Insta. Nee, aber es gibt ja die vielen Gipfelfotos. Ich finde das krass, wenn man da oben steht und man dann schon so die Erdkrümmung sieht und sowas. Das muss sich ja ziemlich krass anfühlen. Also du bist wahrscheinlich wie betrunken, weil du einfach Sauerstoffmangel hast und kannst dich dann nur noch so halb erinnern, wie krass das ist. Aber dann also da einmal so zu stehen und über die ganze Welt zu gucken. Also die ganze Welt, vielleicht bis Dresden oder so.
Bis Dresden.
Ich weiß nicht, wie weit man gucken kann, aber stelle ich mir schon cool vor.
Das wäre wirklich interessant, wie weit man von da gucken kann. Schau mal, dann ist das, nee, wahrscheinlich gibt es da mit Wolken und so, ist das nicht so ein Ding, oder?
Ja, du brauchst wahrscheinlich einen klaren Tag. Ne?
Stell dir mal vor, du hast dann keinen klaren Tag, aber sehr mit der Wetterfolge.
Das wäre richtig lame. Du stehst da oben, ist dann so ein grauer verhangener Himmel und sieht überhaupt nicht episch aus. Mhm. Ist ja toll. Muss ich das nochmal machen. Und dann stirbst du beim zweiten Mal.
Stell dir mal vor, genau.
Nee, das ist halt so eine Dummheit, die ich machen würde.
Erst posten und dann sterben, oder was?
Nee, dann nochmal hinfliegen, weil ich denke so, ach komm, bei Sonne muss ich das auch nochmal machen. Ja, aber wir können ja mal auf einem anderen Berg, so da, wo man nicht direkt dem Tod nahe ist.
Ja.
Oder wir fahren irgendwann mal zusammen auf den Brocken zur Walpurgisnacht. Dieses Jahr haben wir es ja nicht geschafft, aber dann machen wir nächstes Jahr eine Live-Walpurgisnacht-Folge.
Ja, warum nicht?
Ne, dann gehen wir da auf den Berg, haben so Tee dabei, Brot, Salami, aber diese langen Salami, die man so selber schneiden muss, wo man immer so grobe Stücke hat, weil ich glaube, das macht man so als Bergsteiger.
Wie macht man das denn als vegane Bergsteigerin? Nur mal so eine Frage.
Veganer steigen nicht auf Berge. Das ist,
ja, dann muss ich zu Hause bleiben, oder was?
Ja. Ist doch, wie heißt das? Bretteljause.
Bretteljause, stimmt.
Da du ja als Veganerin wahrscheinlich keine klassische Salami, weiß ich, ist da überhaupt Salami drauf? Ich muss das jetzt mal googeln nebenbei.
Ich glaube, ja. Oder so Schinken.
So, wir haben es dann nebenbei mal aufgemacht. Ne? Man hat Wurst, Käse, frisches Brot und Gemüse. Guck mal, dann kannst du ja doch mitkommen. Mhm. Aber ja, hier Tiroler Speck, Kaminwurzen, also geräucherte Wurst, Landjäger, Bergkäse aus dem Allgäu oder aus Tirol, Almkäse, Frischkäse, Bauernbrot, Schwarzbrot, Schüttelbrot. Dazu Radieschen, Gurkenscheiben, Paprika, Tomaten, Essiggurken, Pfefferoni, habe ich ja nie gehört, Silberzwiebeln, Butter, Kürbiskernöl, Salz und Pfeffer. Ja, aber hier auf dem Bild sieht man direkt so einen richtig schönen dicken Salamischeiben.
Das hat sich so viel leckerer angehört, als du mir gerade auf dem Bild gezeigt hast. Also mit Kürbiskernöl, Silberzwiebel, toll.
Wir können ja auch, wenn wir dann zusammen auf einem Berg sind, eigene Snacks mitbringen. Erstens, am Everest gab es jahrelang eine Stelle, an der Bergsteiger sich an einer Leiche orientiert haben. Green Boots. Der Körper lag auf der Nordroute in einer kleinen Felsnische auf etwa 8500 Metern und wurde zu einem inoffiziellen Wegpunkt. Inzwischen wurde er aus dem direkten Sichtfeld der Route entfernt, aber der Name ist bis heute Teil der Everest-Geschichte.
Zweitens, der gefährlichste Teil des Everest liegt nicht am Gipfel, sondern direkt über dem Basislager. Der Khumbu-Eisbruch ist ein bewegliches Labyrinth aus Eisblöcken, das sich täglich verändert. 2014 starben hier 16 Sherpas durch eine Lawine. Mehr als bei vielen Gipfelversuchen selbst.
Drittens, der Everest ist kein stiller Ort mehr. An guten Tagen stehen Menschen dort oben Schlange. In starken Saisons wurden über 400 Genehmigungen vergeben, was zu Staus an Engstellen wie dem Hillary Step führen kann. Das bedeutet, warten auf über 8000 Metern, während Sauerstoff und Energie weiter sinken.
Viertens, der teuerste Teil am Everest ist nicht die Ausrüstung, sondern die Erlaubnis, überhaupt hochzugehen. Seit 2025 kostet allein die offizielle Genehmigung in Nepal 15.000 US-Dollar pro Person. Komplett organisierte Expeditionen liegen häufig zwischen 50.000 und über 100.000 Dollar. Der Gipfel ist damit auch ein wirtschaftliches Produkt.
Fünftens, Rekorde am Everest werden heute oft von Sherpas gehalten, nicht von westlichen Star-Kletterern. Kami Rita Sherpa erreichte im Mai 2025 zum 31. Mal den Gipfel und hält damit den Rekord für die meisten Everest-Besteigungen überhaupt. Reuters nannte im selben Zusammenhang auch den Rekord unter Nicht-Sherpas. Der Brite Kenton Cool kam 2025 auf 19 Gipfelerfolge.
Ich höre seine Stimme im Funk, aber sie kommt nicht richtig an. Immer wieder bricht sie weg und dann ist da nur Rauschen, dann wieder ein paar klare Worte. Er spricht mit seiner Frau, ganz ruhig, als wäre das ein normales Gespräch und nicht das letzte, das er führen wird. Er sagt ihren Namen, er sagt, dass er sie liebt, mehr nicht. Keine großen Sätze, nichts, was sich festhalten lässt. Einfach nur das, was noch gesagt werden muss. Unten hören sie zu. Jeder weiß, was das bedeutet. Niemand sagt etwas. Ich denke an die letzten Meter zum Gipfel, daran, wie nah er gewesen ist und wie wenig das am Ende noch zählt. Dann reißt die Verbindung ab. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt Gipfelstürmer.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
Oh, it's that.